Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir schon wieder. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, Axel, wir nähern uns der 100. Folge, oder?
Unglaublich, ja. Also nicht mehr lange, dann haben wir Jubiläum, 100 Folgen. Wahnsinn. Also wirklich schön, dass wir das auch so durchhalten. Und deshalb haben wir jetzt, wenn wir uns nähern, werden die Themen ja auch immer spannender. Mal gucken, was wir zum unserem 100. Jubiläum machen. Aber heute haben wir uns was vorgenommen. Und zwar haben wir uns heute mal Lithium auf die Fahne geschrieben und wollen da mal reinschauen, warum machen wir das? Der Jens und ich, wir waren vorige Woche auf einem Vortrag von Dr. Michael Nehls, den hatten wir hier auch schon mal bei uns im Podcast zu einem sehr interessanten anderen Thema. Der Michael Nehls, für diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen, ich sag mal ein, zwei Worte dazu. Er ist Arzt, Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. So steht es auf jeden Fall auch in seinem neuen Buch. Er hat auch mehrere Bestseller geschrieben, Das indoktrinierte Gehirn. Dazu hatten wir ihn hier im Podcast. Das erschöpfte Gehirn, die Algenölrevolution, Corona-Syndrom, Alzheimer ist heilbar. Das sind nur so einige Titel seiner Bestseller. Und er hat jetzt ein ganz neues Buch raus, und zwar das Lithium-Komplott, Untertitel Plädoyer für ein essentielles Spurenelement. Und Jens und ich fanden den Vortrag super interessant und deshalb haben wir gesagt, wir besprechen mal sein neues Buch und das wollen wir in zwei Folgen machen, weil das Buch hat insgesamt 407 Seiten und hat nochmal circa 60 oder 50 Seiten Literaturangaben. Also ein dicker Wälzer, wie man sagen würde. Und wir nehmen uns den mal an und wollen heute mal so ein paar Kapitel besprechen und dann beim nächsten Mal die nächsten Kapitel. Und wir versuchen, den Michael Nehls auch noch mal bei uns in den Podcast zu bekommen, um dann ein paar Detailfragen mit ihm noch zu erörtern. Oder wenn ihr noch eine Frage habt, dann mailt sie uns. Und dann wollen wir die mit ihm noch mal erläutern. Und heute wollen wir mal uns das Buch ein bisschen näher anschauen. Da wollen wir jetzt mal einsteigen, Jens. Und ich finde das ganz, ganz, ganz spannend. Er erwähnt nämlich ganz, ganz am Anfang, quasi die erste Seite, bevor es noch losgeht, erwähnt er ein Buch, das ist 1921 geschrieben. Und zwar nennt sich das A Guide to Health von Mahatma Gandhi. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Der erste Satz, der da erwähnt wird, den er da zitiert, heißt: Unwissenheit ist eine der Hauptursachen von Krankheit. Und das finde ich ganz, ganz, ganz interessant. Warum? Weil Lithium ist ja so in der populärwissenschaftlichen oder in der populären Literatur eigentlich gar nicht so richtig zu finden. Und der Michael Nehls hat sich dem jetzt mal angenommen. Denn da geht es auch ein Stück weit um Unwissenheit. Ja, lass uns einfach mal einsteigen daran. Wie hast du denn den Vortrag so wahrgenommen bei ihm?
Ja, ich war ja schon ein bisschen vorgeprägt. Ich habe mich selber schon intensiver mit Lithium vorher beschäftigt. Nicht so stark im Detail, aber immer mal wieder. Weil Lithium ist ja auch ein Medikament in Anführungsstrichen. Wird ja auch bei neuropsychiatrischen Erkrankungen angewandt, allerdings in ganz anderen Dosierungen als das Thema, was wir heute und dann beim nächsten Mal besprechen. Also ich muss sagen, Axel, ich habe das Buch angefangen zu lesen und ich habe es eigentlich nicht mehr weggelegt. Ich habe es, glaube ich, in 4 Tagen durchgelesen. Jede freie Minute habe ich weiter in diesem echt spannenden Buch gelesen, was sich liest wie so ein Krimi, finde ich, denn er hat unheimlich viele spannende Fakten zusammengetragen. Also das allein schon ist schon Respekt wert und allein deshalb muss man sich das Buch eigentlich schon kaufen. Ob man es dann ganz liest, hängt so ein bisschen auch davon ab, ja, was ist mein Vorwissen. Es geht schon zum Teil stark ins Detail, also nicht in jeden einzelnen Pathway, jetzt wenn man an Molekularbiologie oder Genetik oder an die ganzen Pathways, die zum Beispiel durch andere Spurenelemente dort eine Rolle spielen. Aber es ist schon so, dass es doch schon so ein bisschen Vorwissen braucht, wenn man dieses Buch zumindest verstehen will. Aber es waren ja auf dem Vortrag unheimlich viele Leute, die, das habe ich zumindest so eingeschätzt, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber die eben nicht vom Fach waren. Viele Patienten, viele ältere Leute auch, die sich vielleicht mit dem Thema auch Alzheimer beschäftigen. Das ist ja auch einer der Top-Themen, mit dem sich Michael Nehls in seinen letzten 10 Jahren auch intensiv beschäftigt hat. Ich vermute mal, so gut kenne ich ihn jetzt auch nicht, aber ich vermute mal, dass er durch seine ganze Arbeit bei einem Pharma-Technologieunternehmen dort gesehen hat, dass wir uns ja immer stärker auf bestimmte Moleküle fixieren, die wir dann hemmen wollen oder stimulieren wollen oder was auch immer wir damit verändern wollen, damit bestimmte Wege eben zum Beispiel abgeschaltet werden, damit man beispielsweise eine Entzündung stoppt oder was auch immer man da entsprechend vorhat. Das Thema Lithium ist insofern hochspannend, nicht nur, weil es wahrscheinlich essentiell ist. Essentiell bedeutet ja, dass wir es selber nicht bilden können, dass der Körper es braucht für bestimmte Körperfunktionen, für bestimmte zelluläre Funktionen und dass wir es eben über die Nahrung, über unsere Flüssigkeiten, über unser Wasser letztendlich dem Körper zuführen müssen. Es gibt ja insgesamt 47 essentielle Nährstoffe, die der Körper immer zuführen muss. Da gehört Lithium offiziell nicht dazu. Auch das ist total spannend, warum es nicht dazu gehört. Das besprechen wir dann in der zweiten Episode, weil da macht sich dann auch noch mal am Ende, das sind so die letzten 100, 150 Seiten, dann auch noch mal so ein Krimi auf, warum hier Dinge, ja, vielleicht blockiert, ich will mal ganz vorsichtig formulieren, vielleicht blockiert werden, weil man das Potenzial gesehen hat und dort lieber ein Medikament erforscht, als jetzt dem Menschen das zu geben, was ja auch Pflanzen brauchen. Ja, wenn man also Pflanzen die entsprechenden Nährstoffe nicht gibt, dann kann diese Pflanze eben auch nicht zur Blüte ausreifen und sie geht eben entsprechend ein. Das Gleiche passiert ja auch, wenn man eben zu viel düngt, wenn man überdüngt, auch dann gehen Pflanzen ein. Und das Prinzip, das wir gleich auch noch mal kurz erwähnen wollen, das Prinzip kann man natürlich auf den Menschen übertragen. Und das haben wir ja auch schon in vielen Episoden gemacht, wenn man zum Beispiel über Vitamin D spricht. Da gibt es ein absolutes Minimum, da gibt es aber auch ein Maximum. Es gibt eine Toxizität, also wir können auch die entsprechenden Schwellen überschreiten. Aber ganz einfach gesagt, ganz banal gesagt, wir können auch zu viel Wasser trinken. Ja, wenn wir, ich glaube, 80 Gläser Wasser ist, glaube ich, das Upper Limit. Wenn wir über 80 Gläser Wasser an einem Tag trinken, dann entstehen Elektrolytverschiebungen und dann kann das im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen, denn es gibt dann Überblähungen von bestimmten Organen. Das Gehirn kann überblähen oder auch die Lunge kann überblähen und dann kann das zum Tod führen. Das kennen wir ja zum Beispiel aus Marathons. Ja, du bist ja ganz akribischer Marathonläufer und da hat es ja eben durch Übertrinken, durch Overhydration, hat es ja den einen oder anderen Todesfall bei Marathonläufen gegeben. Und zwar erst, als die ganze Getränkeindustrie, die Sporternährungsgetränkeindustrie aufkam. Das ist auch ganz interessant, wenn man das mal so historisch zurückgeht. Vorher ist das nie erwähnt worden, das Thema, weil da hat man eher zu wenig getrunken in Wettkämpfen. Und wenn man das mal einfach so nimmt, ja, und das überträgt auf andere Substanzen, Vitamin D könnten wir jetzt ganz viel nennen, Jod, Selen, was auch immer, da gehört wahrscheinlich eben Lithium auch dazu. Ich sage das ganz vorsichtig, weil wir ja keine öffentliche Akzeptanz haben, dass das essentiell ist. Michael Nehls setzt ja viele Hebel in Bewegung. Er spricht im Juni vor dem EU-Parlament über dieses Thema in einem bisschen anderen Zusammenhang, aber diese Essentialität, das ist das Interessante an dem Buch. In dem ersten Teil versucht er, und er ist ja Wissenschaftler, er ist ja nicht nur Doktor, sondern er ist auch PD, also Privatdozent. Das heißt, er hat habilitiert, hat viele Publikationen, internationale Publikationen veröffentlicht. Das heißt, er versucht in diesem Buch eben die Essentialität herzuleiten mit verschiedenen Argumenten, und das gelingt ihm ziemlich gut, finde ich. Und dann ist, ich sag mal, nach 150 Seiten auch relativ klar, dass wir das eigentlich brauchen. Wofür wir das brauchen, das besprechen wir noch.
So, jetzt lass uns das nochmal kurz ein bisschen, kleines bisschen sortieren. Ich fange nochmal an. Du hast gesagt, bei unserem Vortrag waren auch viele ältere Menschen, Patienten. Und das Buch, hattest du auch gesagt, braucht man ein bisschen Vorkenntnis. Ich habe nochmal, ich habe es ja auch gelesen und habe hinten nochmal reingeschaut. Da schreibt der Michael Nels auch in seiner Danksagung, dass er versucht hat, so gut wie möglich das jedem zugänglich zu machen, aber die Komplexität des Themas, die ist halt einfach gegeben, und deshalb müssen halt einige wissenschaftliche Sachen auch in das Buch einfließen.
Klar, und er hat auch gesagt auf dem Vortrag, dass er das auch ganz bewusst so gemacht hat, weil er wollte die Komplexität auch entsprechend darstellen und wollte sie auch nicht eingrenzen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, das kenne ich selber auch, wenn ich schreibe, dass man das dann zu komplex darstellt, dass meine Mutter es überhaupt nicht versteht. Es kann auch gut sein, dass das ein oder andere hier in unserem Podcast auch nicht 100% verstanden wird. Das muss aber auch gar nicht sein, das sagt Michael Nels ja auch. Denn man kann sich ja für die Dinge auch interessieren. Wir haben heute sehr einfache Recherchemöglichkeiten übers Netz, sodass man die Dinge dann einfach hier und da mal nachliest.
Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, das Buch liest sich dennoch flüssig und gut und eher wie ein Krimi. Und wenn man den ein oder anderen Zusammenhang nicht ganz versteht, aber den Gesamtkomplex, den versteht man wirklich sehr, sehr gut, und die Einordnung. Von daher, also kann man das jedem nur ans Herz legen, das Buch sich mal zu lesen.
Absolut. Für mich ist das ein absolutes Must-Have. Das muss man gelesen haben. Eine Sache wollte ich da noch zu beisteuern. Das, was da sehr gut rauskommt in diesem Buch, und das macht vielleicht auch eine gewisse Ungläubigkeit bei den Leuten, die sich eben nicht wie wir jetzt seit 20, 25 Jahren mit allen möglichen gesundheitswissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, sodass dieses Thema Lithium eine unfassbar große Bandbreite hat. Und wenn jetzt irgendein Mediziner oder ein Therapeut, der vielleicht hier und da im Thema drin ist, sich das anhört, der wird vielleicht auch, wenn er das Buch liest, erstmal denken, Mensch, dass es hier so ein One-Size-Fits-All-Mineral gibt oder Spurenelement gibt, das kann ich eigentlich nicht glauben. Aber wenn etwas fehlt, ja, wenn wir Vitamin D fehlt im Winter, dann bist du eben viral empfindlicher und du hast eben deine 2, 3 Erkältungen. Und so ist es wahrscheinlich eben mit diesem Thema Lithium auch. Das gilt auch natürlich auch für alle anderen Spurenelemente. Das sagt Michael Nels in dem Buch auch häufiger, dass Lithium jetzt nicht alleine reguliert, sondern wenn noch andere Dinge fehlen von diesen 47 Stoffen, vielleicht müssen wir in Zukunft sagen 48 Stoffen, wenn also von diesen 48 Substanzen, die wir täglich aufnehmen müssen, die wir nicht selber bilden können, wenn dort neben Lithium andere Dinge fehlen, dann wird Lithium auch nicht der große Gamechanger sein. Ja.
Okay, dann noch eine Ergänzung, oder du sagst es ja gerade, also man kann halt natürlich auch überdosieren, gerade Wasser, ne, gerade bei Marathonläufern. Und die versterben dann meistens, die Patienten, an einem totalen Organversagen. Du hast es gesagt, die ganzen Elektrolyte werden ausgeschwemmt, dann werden die ganzen anderen Organe blähen sich auf, hast du ja auch gesagt. Und meistens ist es ein multiples Organversagen. Und 80 Gläser, das kommt ungefähr hin. Das ist so 4 Gläser. 4 Gläser sind ungefähr 1 Liter, je nachdem, 250 Milliliter, ein Glas.
Und einer der bekanntesten Vitamin-D-Forscher hat gesagt, dass in einer einzelnen Dosis, also wenn man einen Tag nimmt, ja, Wasser viel gefährlicher ist, als Vitamin D über zu supplementieren.
Ja.
In der Öffentlichkeit würde jeder das Gegenteil behaupten. Ja, weil Wasser ist ja etwas, was man täglich zuführen muss. Vitamin D, naja, nur dann, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Und diese ganzen Typen, diese Freaks, die dann im Winter da diese Öle und so weiter konsumieren. Naja, ob das denn alles so stimmt? Fragezeichen. Ich will nur sagen, schaut einfach mal bei PubMed rein, geht mal Vitamin D ein und ihr bekommt ungefähr 100.000 verschiedene Publikationen. Und dann kann man Das kann man einfach nicht unter den Tisch kehren, so wie unsere Gesundheitsminister, zumindest die letzten Gesundheitsminister, wir haben ja jetzt einen neuen oder eine Gesundheitsministerin, müssen wir ja sagen. Vielleicht gibt es da ja ein bisschen mehr Staub, die sie aufwirbelt, wer weiß.
Auch das werden wir verfolgen.
Absolut.
Und du hast es aber schon mehrfach jetzt angesprochen und jetzt gehen wir direkt mal rein, das erste Kapitel. Und zwar nennt sich das Grundgesetze des Lebens und das mentale Immunsystem. Und ein Grundgesetz des Lebens, also sind, wir sprechen da von zweien oder mehreren, aber die er da beschreibt, der Michael Nehls, ist halt einmal das Gesetz des Minimums. Und du hast es eben schon erwähnt, dass wenn man halt nicht genügend Vitamin D hat, sein Spiegel nicht entsprechend ist, dann ist man halt anfälliger für virale Erkrankungen, gerade im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. Alle sagen, ja, es reicht ja, wenn man einmal an die Sonne geht. Ist aber nicht so. 100.000 Publikationen weisen das nach. Und jetzt nimm uns mal mit, Jens, Gesetz des Minimums. Was heißt das?
Ja, das Gesetz des Minimums kommt eigentlich aus der Biologie. Da hat ein Herr Sprengel das mal formuliert, ich weiß nicht, vor 100 Jahren. Und letztendlich vereinfacht ausgedrückt, begrenzt das Wachstum einer Pflanze durch die knappste Ressource. Also Beispiel, wenn jetzt Phosphormangel besteht, ne? Pflanzen brauchen Phosphor, haben wir einen Phosphormangel, dann kann auch selbst genügend Licht und Wasser vorhanden sein und trotzdem wächst die Pflanze nicht. Ja, also es können von, ich sag mal, 12 Substanzen, die eine Pflanze braucht, 11 vorhanden sein und einer nicht, dann gibt es kein entsprechendes Pflanzenwachstum. Und das Minimumgesetz jetzt auf Menschen übertragen, wenn wir uns so ein Fass vorstellen. So ein Fass besteht aus so Dauben, ja, man kennt diese Weinfässer, und die bestehen so aus Holzdauben, das sind so Langhölzer, so, und wenn man die sich als einzelne Elemente vorstellen würde, dann würde letztendlich das Fass nur so weit volllaufen, wie die unterste Grenze der begrenzenden Daube. So, und das kann natürlich schon bei 100 Milliliter letztendlich anfangen, wenn man sich das mal so in der Dimension vorstellen möchte, und so ein 10-Liter-Fass läuft dann einfach nicht voll, sondern begrenzt sich dadurch, dass eine Substanz sozusagen alle anderen begrenzt bei diesen 100 Milliliter. So, und Pflanzen können nicht wachsen, Menschen können sehr gut kompensieren, eine Weile. Ja, wir können ja bestimmte Vitamine beispielsweise oder auch Spurenelemente können wir ja einlagern, ja, wir können sie speichern, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze und dann irgendwann werden sie wieder gebraucht. Ja, zum Beispiel Aminosäuren. Ja, ein Großteil der Aminosäuren können wir nicht selber bilden. Also muss der Körper in einem Mangelzustand, wenn wir also jetzt mal eine Sahara-Tour machen und wir haben nichts zu beißen dabei und nichts zu trinken, dann ist natürlich die Flüssigkeit das erste Problem, aber gesetzt mal den Fall, wir hätten das Flüssigkeitsproblem gedeckt, weil wir genügend Wasser dabei haben, haben aber nichts zu essen dabei. Dann würde irgendwann würde der Eiweißbedarf groß werden, weil wir bewegen uns ja viel und die Ressource fehlt. Es gibt keinen Nachschub an essentiellen Aminosäuren. Das heißt, der Körper kann dann bestimmte Hormone nicht mehr bauen und so weiter. Dann würde er sich dem bedienen, wo er es eingelagert hat. Und das wäre dann zum Beispiel die Muskulatur. Das sehen wir auch bei verschiedenen Erkrankungen, ja, bei Kachexie oder bei Sarkopenie, dass wir immer mehr Muskelmasse abbauen, weil möglicherweise die ein oder andere Aminosäure, essentielle Aminosäure, muss ich sagen, die fehlt. Und das gilt natürlich sowohl für Vitamine, aber eben auch für Spurenelemente. Und Lithium ist nicht als Spurenelement anerkannt, aber es ist ubiquitär in der Umwelt vorhanden, vor allen Dingen eben im Meer vorhanden. Das werden wir gleich noch drüber sprechen. Das ist nämlich hochinteressant, warum wir 100-fach höhere Werte von Lithium im Meer finden als an Land. Und naja, und das ist eben so das Gesetz des Minimums. Und dazu gesellt sich dann natürlich noch das Gesetz des Maximums.
Ja, lass uns noch mal ganz kurz beim Minimum bleiben. Du hast es gerade für die Pflanzen erwähnt. Und auf den Menschen ist es natürlich übertragbar. Und da gehört aber noch mehr zu als nur die Nährstoffe. Du hast es ja gesagt, Lithium, Selen, Magnesium zum Beispiel. Aber es gehört natürlich auch zum Beispiel bei uns Menschen auch soziale Aktivität dazu. Es gehört auch noch der Schlaf dazu oder zum Beispiel die Suche der Sinn im Leben. Das sind alles Themen und das finde ich auch ganz schön in dem Buch. Malt der Michael Nehls ja auch so ein Fass auf, genau das du gerade erwähnt hast. Und da gehören diese Sachen natürlich auch alle noch dazu. Ja, gut, Gesetz des Maximums. Was ist das?
Naja, das Gesetz des Maximums besagt im Prinzip, es ist Upper Limit, also wann zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel wie Schadstoffe. Die Schadstoffe werden toleriert bis zu einer bestimmten Grenze. Ne? Zum Beispiel auch im umweltmedizinischen Bereich legen wir also Grenzwerte fest. Das heißt, wir nehmen jeden Tag ein bisschen Glyphosat auf, wir nehmen jeden Tag vielleicht ein bisschen Quecksilber, durch was auch immer. Ich habe gestern Fisch gegessen, habe ich wahrscheinlich ein bisschen Quecksilber aufgenommen, aber ich bin heute nicht krank. Ja, das heißt, diese kleinen, geringen Dosierungen, die kleinen Mengen können wir tolerieren, wir können sie dann entgiften. Aber wenn sich das sozusagen auftürmt, ja, würden wir jetzt jeden Tag to toxischen Fisch essen oder Muscheln, die hochtoxisch sind, ja, weil sie so viel Giftstoffe einlagern, dann würden wir uns halt immer mehr aufkumulieren und irgendwann wären wir so an dieser Grenze, wo wir dann plötzlich Symptome haben. Habe ich häufig auch in der Gesundheitsberatung. Menschen, die dann von Arzt zu Arzt rennen und jeder guckt dann so ein bisschen, der Neurologe auf die Nervenleitgeschwindigkeit der Hormone, schaut aufs Blutbild, ob die Hormone alle in der Reihe sind. Der Immunologe guckt sich dann vielleicht ein paar Immunzellen an und so weiter. Aber alles hat ja immer eine Ursache. So, und deswegen muss man das Gesetz des Maximums insofern kennen, dass bestimmte Stoffe, da gehören auch eigentlich gesunde Substanzen dazu, wie ich gerade bei Vitamin D gesagt habe. Auch Vitamin D kann irgendwann mal toxisch werden. Da müssten wir dann theoretisch aber sehr, sehr hohe Mengen aufnehmen. Das würde man über natürliche Maßnahmen wie zum Beispiel Sonnenlicht, würden wir das gar nicht hinbekommen. Da würden wir nie in diese toxische Grenze kommen. Aber wie wir gerade beim Wasser auch gesehen haben, auch das kann irgendwann toxisch werden. So. Und das beschreibt letztendlich das Gesetz des Maximums, dass wir dann vital sind, dass unsere Vitalfunktionen dann optimal funktionieren, wenn wir irgendwo zwischen dem Minimum und dem Maximum liegen. Ja? Und deswegen dürfen wir nicht in maximal und in minimal denken, sondern wir müssen in optimal denken. Und viele der Empfehlungen, die wir zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bekommen, die von EU-Behörden als Limits sozusagen definiert wurden, ja, was man so gerade braucht oder gerade eben besser nicht braucht. Da müssen wir immer sehen, dass das so die niedrigsten Schwellen sind. Und da stellt sich die Frage, ne, ist das jetzt schon toxisch oder ist der Mensch im Mangel, wenn man jetzt an Spurenelemente denkt, und bei Schadstoffen eben, wann fängt eine Substanz an, toxisch zu werden? So. Da muss man halt entsprechend abwägen, diese optimalen Zonen anzusteuern. Und das gilt im Prinzip für alle essentiellen Nährstoffe, wozu wir Lithium wahrscheinlich in Zukunft eben auch zählen müssen. Das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern und ich könnte mir vorstellen, wenn man das Buch liest, dass es da eine ganz, ganz große Gegenoffensive gibt, nämlich dass Lithium eben gar nicht so bekannt wird, dass Lithium politisch nicht als essentielles Spurenelement durchgesetzt wird, weil, und das werden wir auch noch besprechen, Lithium eben an bestimmten Molekülen ansetzt oder an zig Molekülen sozusagen ansetzt und deswegen eine sehr, sehr breite therapeutische therapeutischen Ansatz hat, während ja die Pharmaindustrie immer nach so diesen sogenannten Magic Bullets sucht. Ja? Also immer irgendwelche Targets, ja, irgendwelche Zielscheiben, die man jetzt mit einer pharmakologischen Substanz praktisch entsprechend hemmt oder stimuliert oder was auch immer man da entsprechend vorhat. Denn, und das schreibt Michael Nehls ja auch in seinem Buch gleich zu Anfang, ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde.
Ja. Ja, gut. Lass uns aber mal reingehen, essentiell oder nicht essentiell.
Aber vielleicht darf ich noch einen Satz zu sagen, aber wir sind ja auch die Gesellschaft und wir gehen wählen und wir bestimmen die neue Bundesregierung und wir haben jetzt eine Frau Baas, die gesagt hat, dass wir jetzt alle in den Rententopf einzahlen müssen und da wird jetzt aus dem Gesundheitswesen wird da was kommen, ja, dass man sich solidarisch irgendwie verhält. So, aber auf der einen Seite wird nie gefragt, ja, wer bedient sich denn, ne? Wer holt denn die Kohle aus diesem großen Topf heraus? Und wenn man das Ganze mal von der präventivmedizinischen Seite denken würde, dann müsste man wirklich mal an die Oberfläche bringen und vor allen Dingen an die politische Oberfläche bringen, dass wenn wir diese Magic Bullets, wenn wir die in der Natur haben und wir können sie nicht patentieren, ja, dann haben wir zwar auf der einen Seite ein Problem vielleicht mit ja, bestimmten Branchen, Stichwort Arbeitsplätze, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Gesundheits Gewinn in der Bevölkerung, der dazu führt, dass wir diese riesen Ausgaben gar nicht mehr brauchen. Ja?
Ja.
Denn wir könnten ja auch mal überlegen, wie können wir diese riesen Ausgaben so deckeln, dass die Menschheit am bestenfalls in Ruhe mit 120 einschläft und nicht, wie du im Vorgespräch erwähnt hast, dann mit 60, 70 dann mit seiner Tablettendose von 11 Medikamenten herumläuft. Ja?
Ja, unglaublich, ja. Ja, aber jetzt dann steigen wir mal richtig ein. Essentiell oder nicht essentiell ist die Frage, die auch der Michael stellt in einem Kapitel. Jens, nimm uns da einfach mal mit. Ich finde das Wortspiel ganz nett. Essentiell oder nicht essentiell, das ist die essentielle Frage.
Ja, er gibt das im Grunde schon vor und versucht wie
Ja.
ein Wissenschaftler, was heißt versucht, er hat das sehr, sehr gut gemacht, das herzuleiten mit sechs Argumenten, dass Lithium eben ziemlich sicher essentiell ist. Ich komme gleich nochmal drauf. Ich möchte allerdings nochmal kurz was anderes erwähnen, und zwar, was ich schon in seinen Büchern vorher sehr spannend finde. Wir kennen ja das Immunsystem. Wir kennen das körperliche, das physiologische Immunsystem. Ich selber habe es in Teilen studiert, in der Psychoneuroimmunologie, also es ist ein Fach, das Fachgebiet heißt Immunologie. Und da beschäftigt man sich eben mit dem Immunsystem, mit B-Zellen, mit T-Zellen, mit Schleimhaut und so weiter. Ne? Wie arbeiten die zusammen? Mastzellen, Histaminausschüttung etc. Und dass der Michael das jetzt praktisch übertragen hat auf das mentale Immunsystem. Das fand ich schon in den Büchern vorher sehr spannend. Und wer Lust hat, der liest sein Buch Das erschöpfte Gehirn. Der Nachfolger war das indoktrinierte Gehirn, also dann auf Corona, Covid, auf diese ganze Pandemiesituation eingegangen. Aber ein Ding zurück war Das erschöpfte Gehirn. Und da hat er auch schon vom mentalen Immunsystem gesprochen und hat unterteilt zwischen einem System 1 Denken und einem System 2 Denken. Das fand ich damals schon sehr spannend. Ja, das System 1 Denken ist so das angeborene, das erlernte Verhalten und System 2 Denken, das ist so das bewusste Denken, dass einem Dinge bewusst werden, wenn man sich damit entsprechend beschäftigen würde. System 1 Denken ist eher so die Routine, ja. Dieses erlernte Verhalten, was man so jeden Tag im Büro abspult, ja, wenn man es gelernt hat. Aber dass einem plötzlich Dinge bewusst werden. System 2 Denken. Und ich würde mal vermuten, dass sich Michael Nils extrem viel im System 2 Denken befindet, weil sonst könntest du solche Bücher nicht schreiben. Finde ich extrem spannend, denn das mentale Immunsystem, wir wissen ja aus dem eigentlichen Immunsystem, also aus dem körperlichen Immunsystem, dass das Immunsystem immer Gefahrenquellen detektiert, immer bedrohliche Keime oder bedrohliche Moleküle detektiert, um sie entsprechend abzubauen. Und das jetzt übertragen auf die Psyche, indem man sagt, okay, es gibt ja auch lebensbedrohliche Narrative. Ja, das macht er in dem Buch auch immer wieder an der Corona-Pandemie fest. Ja, wenn man das erkannt hat, und ich gehörte auch zu den Menschen, die das irgendwann geschnallt haben, was da so richtig abläuft, das dann entsprechend mit diesem mentalen Immunsystem abzuwehren, ja, oder unschädlich zu machen, da gab es ja extrem viele Menschen, die damit Riesenprobleme hatten. Wenn man sich die psychischen Erkrankungen anschaut, bei Kindern, Jugendlichen und auch bei Erwachsenen, die da immens gestiegen sind in dieser Pandemiezeit, dann zeigt das, dass bei vielen Menschen dieses mentale Immunsystem, ich will nicht sagen platt war, aber es war, hatte sich irgendwann aufgebraucht. Ja? Also diese lange, lange Zeit, wo wir den Lockdown hatten von 4 Monaten, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da habe ich das selbst bei uns zu Hause auch gemerkt, ja, wie auf einmal dann die Fäden immer dünner wurden, ja, die Gespräche immer gereizter wurden, etc. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil er das ja kombiniert immer mit dem Hippocampus. Und der Hippocampus, vielleicht einen Satz noch dazu und dann können wir weitergehen, ist ja der Teil im Gehirn, der Neurogenese betreibt, wo also ständig wieder neue Nervenzellen wieder entstehen und wo wir ja all das, was wir aufnehmen jeden Tag, ja, erstmal sammeln und dann praktisch weiterverarbeiten. Und dafür brauchen wir natürlich die Schlafqualität, die Schlafhygiene. Sonst kann das nicht funktionieren. Und das funktioniert eben bei all den Menschen nicht, die Schlafstörungen haben, die dadurch in Defizite kommen, die dann bestimmte psychiatrische, neuropsychiatrische Symptome dann weiter befördern. Und ich habe das damals selber gemerkt, ja, wie ich also selber auch immer ausgelaugter wurde. Umso mehr ich mich damit beschäftigt hatte, umso mehr ich dann im System 2-Denken verstanden hatte, umso mehr hat es aber auch mein Fass geleert, ja, wo ich dann irgendwann ja wenig Kapazität noch hatte, weil du warst ja so, soll ich sagen, nicht so ungläubig, sondern du warst ja so hilflos, ja, weil du konntest es ja nichts machen. Es gab einen Mainstream und der Mainstream ist links rumgelaufen und alle anderen waren sozusagen in dieser Pandemie der Ungeimpften. Die wurden da entsprechend diffamiert und da habe ich selber auch gemerkt, dass das eben wahnsinnig an der Psyche zehrt, ja. Und dass man hier auch an Grenzen kommt, die du ja auch als Sportler und ich als Sportler kennen. Wir kennen ja dieses körperlich total Ausgelaugte. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich da an meine Resilienzgrenzen gekommen bin und gemerkt habe, okay, hier ist etwas um mich herum passiert, was ich nicht mehr verstehe.
Deshalb nennt der Michael sein Buch ja auch das erschöpfte Gehirn. Du hast gesagt, ausgelaugt, aber sein Begriff ist ja erschöpft und ich glaube, das trifft es auch, oder ausgelaugt, wie du es nennst, das trifft es auch ganz gut. Lass uns aber wieder zurückkommen auf das neue Buch jetzt hier und uns mit diesem Lithium etwas mehr beschäftigen. Ich hatte es eben schon mal gesagt, Jens, essentiell oder nicht essentiell. Und wie gesagt, das Wortspiel, das ist hier die essentielle Frage. Ist es denn jetzt essentiell oder nicht?
Na, jeder, der das Buch liest, der wird das mit Ja beantworten, weil es ist logisch hergeleitet. Zum Beispiel gibt es sehr viele Studien, die Zusammenhänge von Trinkwasser und neuropsychiatrischen Erkrankungen ermittelt haben. Und je nachdem, wo das Trinkwasser herkommt, bestimmte Quellen enthalten mehr Lithium. Ja, und wenn wir mehr Lithium im Trinkwasser haben, wobei da nur natürlich extrem geringe Mengen nur vorhanden sind, aber da hat man gesehen zum Beispiel, dass umso mehr Lithium im Trinkwasser, umso geringer die Suizidrate. Umso höher die Werte im Trinkwasser, umso weniger Depression. Umso weniger Gewalt bei Jugendlichen. Inverser Zusammenhang von Lithium zu bestimmten Straftaten. Auch interessant, ne? Höheres Risiko auch für Alzheimer und viele andere Erkrankungen, neuropsychiatrische Erkrankungen, die Michael Nils dann alle in diesem Buch durchgeht. Wo es aber, und das ist das Spannende eigentlich, wo es immer wieder um das gleiche Thema geht. Ja? Viele unterschiedliche Erkrankungen, für die wir unfassbar viele unterschiedliche Medikamente entwickelt haben, aber letztendlich in der Natur finden dort Regulationen statt und Dysregulationen statt. Und wenn man, das weißt du aus dem Sport, wenn man zu wenig Mitochondrien hat, na, das allererste, was wir in der Sportwissenschaft gelernt haben, in der Physiologie, ist, da musst du halt dich mal ein bisschen mehr bewegen, damit deine Zellen mehr Mitochondrien bauen, weil sonst kann das mit der Energie einfach nicht funktionieren. Ja, die Energie kommt nicht aus einem Medikament, sondern aus den Mitochondrien. Und die Mitochondrien brauchen wieder die entsprechende Ernährung. Also wir haben uns hier meiner Meinung nach eben sehr stark auf die Pharmakologie, auf das Pharmakologieschiff setzen lassen und wir sind ungläubig gegenüber dem, was die Natur eigentlich kann. Jetzt komme ich zurück zur Essentialität. Wir haben ja als essentiellen Spurenelement Jod, Selen und Lithium wurde genauso wie Jod und Selen, wo wir ja auch in Deutschland, in den Dachländern im absoluten Mangel sind, wurde auch aus den Böden entsprechend herausgewaschen, sodass wir Lithium viel mehr in maritimen Quellen finden, viel mehr in Ozeanen finden als jetzt an Land. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wenn man jetzt evolutionär ganz weit zurückgeht, warum Menschen sich auch immer am Meer aufgehalten haben. Ja, auch da hat der Michael in seinem Vortrag ein sehr schönes Beispiel genannt aus Südafrika. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, dass Menschen eben sich, oder anders gesagt, dass wir vielleicht doch keine Jäger und Sammler waren, sondern in der Hauptsache wahrscheinlich Fischer und Sammler waren. Das heißt, wir haben Pflanzen gesammelt, wir haben Beeren gesammelt, wir haben aber wahrscheinlich uns sehr stark und sehr viel aus dem Meer ernährt. Da könnten wir jetzt zum Beispiel auch in das Thema der Gehirnentwicklung gehen. Ja, das Gehirn des Menschen hat sich ja immer weiter ausgebildet. Und die Ernährungswissenschaftler oder die Ernährungsexperten streiten sich darüber, was war jetzt letztendlich der Auslöser dafür, für das Gehirnwachstum bei Menschen. Und die eine Gruppe, die ich kenne, sagt, okay, vermutlich hängt das mit der Entwicklung vom Feuer zusammen, als wir dann Feuer gefunden haben, wir konnten Nahrung entsprechend kochen. Ja, denken wir an den glykämischen Index. Wenn man Möhren kocht, dann ist es kein Ballaststoff mehr, sondern dann wird die Möhre süß. Und dann nehmen wir auch eine zuckerreiche oder glukosereiche Nahrung auf. Und das wäre jetzt der Grund gewesen, warum das Gehirn, was ja sehr viel Glukose auch verbraucht am Tag, dann eben entsprechend diese Größe auch entwickelt hat. Diese andere Gruppe, die geht davon aus, dass wir eben viel mehr uns aus dem Meer bedient haben, dass wir dort alle essentiellen Spurenelemente in hoher Menge, also in unserer optimalen Menge gefunden haben. Und dazu gehört eben Lithium auch. Lithium finden wir in Muscheln, in Meerestieren und so weiter, aber auch im Grundwasser. Und dann sind wir auch wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem Hippocampus. Ja, da ist nämlich der Zusammenhang dann zwischen Lithium, Gehirn. Gehirn hat wahrscheinlich einen hohen Bedarf an Lithium und dann wiederum den neuropsychiatrischen Erkrankungen. Denn, und da gibt es auch viele Studien, die zeigen, wenn man einen Lithiummangel hat, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Laboren mal schaut, Labore messen Lithium. Und zwar deshalb, weil es jetzt plötzlich publik ist. Ja, jetzt interessiert es viele Menschen das Thema und sie wollen mal ihren eigenen Lithiumwert kennen. So, aber Lithium hängt stark zusammen mit Symptomen wie zum Beispiel innere Unruhe, mit Stimmungsschwankungen. Das ist nicht immer nur Hormonsystem, mit Aggressivität, fehlender Impulskontrolle, erhöhte Anfälligkeit für Manipulation von außen. Auch das hat Michael Nels hier in diesem Buch ganz gut versucht zu erklären, dass wenn wir einen Mangel haben, dass wir dann manipulativer sind. Dass also und das kommt auch in dem indoktrinierten Gehirn sehr schön raus, dass wir dann empfänglicher sind für Propaganda sozusagen. Ja, dann findet das System Zweidenken nicht mehr so richtig statt. Oder ein anderer Kollege hat mal gesagt, Selbstdenken. Ja, also nicht betreutes Denken, sondern Selbstdenken.
Ja, was der Michael auch sagt in seinem Buch, ein Zitat: Eine ausreichende Lithiumzufuhr erhöht die Anzahl der gesunden Lebensjahre und die Lebensspanne im Vergleich zu Personen mit einer Unterversorgung. Das ist ja genau das, was du sagst. Neurodegenerative Erkrankungen, die führen ja auch letzten Endes dann zu einem früheren Ableben und halt zu keiner gesunden Lebensspanne. Diese Healthspan, die wir immer sagen, wir wollen 120 werden, aber gesund 120 werden, dann ist die Zahl nicht das Entscheidende, sondern die gesunden Lebensjahre, die man verbringt.
Wir
Und
könnten, Axel, allein eine Episode machen über das Thema Lithium und Lebensverlängerung oder Longevity, weil das auch ein spannendes Thema ist. Kommen wir gleich vielleicht noch mal dazu, nämlich der Zusammenhang von Lithium und Telomerase, also das Enzym, was die Telomere stabil hält, was die Telomere wieder aufbaut, Ja, damit die Chromosomenkappen sich sozusagen nicht stark abbauen, weil das wäre dann mit dem Überleben der Zelle wieder nicht in Einklang zu bringen. Ein Begriff, den er in dem Buch verwendet, den ich vorher noch nie gehört hatte, aber der hochinteressant ist, ist das sogenannte Lithium. Ja, was ist damit gemeint? Mit Lithium, wir kennen das Mikrobiom, damit könnte man das vergleichen. Wir kennen Mikroben auf der einen Seite, aber die Gesamtheit aller Mikroben bezeichnen wir dann als Mikrobiom. So, und als Lithium bezeichnen wir jetzt sozusagen alle Targets, auf die Lithium sozusagen eine Wirkung hat. Und diese Targets haben wir ja gerade schon mal erwähnt, die nimmt sich jetzt die Pharmaindustrie, versucht halt für den einen oder anderen Target irgendeinen Blocker oder was auch immer zu entwickeln. Aber Lithium hat nicht nur ein Target oder zwei Targets, sondern wahrscheinlich über 100 Targets. Das heißt, es reguliert sehr viele verschiedene Mechanismen, sehr viele wahrscheinlich Gene, die dadurch reguliert werden. Ja, wenn man so an die Epigenetik denkt, dann spielt das wahrscheinlich auch eine große Rolle. Und deswegen sagt der Michael in seinem Buch, es wird nie ein Medikament geben, das die Rolle von Lithium übernehmen kann. Da bin ich auch ziemlich von überzeugt, seitdem ich da mehr Tiefgang habe in diesem ganzen Thema. Denn Lithium spielt vor allen Dingen eine Rolle bei einem bestimmten Molekül, was wir GSK3 nennen. GSK3 scheint so ein Bullet-Point zu sein, wo eben Lithium entsprechend ansetzt. Und Lithium reguliert dieses GSK. K3 und genau an diesem GSK3 sind natürlich auch sehr viele Forschungsprojekte, die da gerade dranhängen. Ja, weil natürlich die Pharmaindustrie auch weiß, dass das ein wichtiges Molekül ist, dass man das eben entsprechend verändern kann. Und sie suchen jetzt praktisch nach Medikamenten, die das oder nach Substanzen, die man dann über Patent dann zu einem Medikament macht, die das entsprechend dann regulieren können. Aber ich denke auch, es kann nicht so gut Entzündung regulieren wie Vitamin D. Und GSK3 hat auch was mit Entzündung zu tun. Wenn wir jetzt Lithium dazu nehmen, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass nichts so gut Entzündungen mit herunterregulieren kann, wie das Lithium kann. Denn Lithium zahlt sozusagen auf ganz, ganz viele unterschiedliche Themen ein: chronische Entzündung, psychische Stabilität, gesunde Lebenszeit, die du gerade erwähnt hast, Blutzuckerregulation, Knochenerhaltung, Nierenfunktion, Nervenzellwachstum. Wenn wir hier an den Hippocampus im Gehirn denken, wir wollen ja mit 80 nicht nur Golf spielen können, sondern wir wollen ja auch noch wissen, auf welchem Golfplatz wir gerade stehen.
Auf jeden Fall. Als Ergänzung, Jens, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Sachen, die der Michael herleitet im Buch, es ist nicht so, das Buch einfach nur so weggeschrieben, sondern es sind unwahrscheinlich viele Abbildungen, was du auch gerade erwähnt hast, diese GSK3, diese ganzen Abbildungen. Ich gucke hier gerade mal rein, unwahrscheinlich viele Abbildungen drin, viele Tabellen, viele Herleitungen, dass man sich das auch richtig plastisch vorstellt. Kann, wenn man das Buch liest, auch immer Vergleiche. Wir kommen da ja auch gleich noch zu, wie viel Lithiumbedarf man vielleicht auch hat, wie viel da halt so essentiell gebraucht wird. Und das finde ich auch sehr schön. Dazu noch gibt es immer wieder so extra Kapitel, die sind dann halt auch farblich unterlegt oder grau unterlegt, wo es dann halt nochmal eine Studie gibt oder wo es auch nochmal eine extra Information gibt, wie man das herleiten kann. Also es ist echt super aufgebaut. Kann man nicht anders sagen, genau was du
Ja, und
gerade
viele,
gesagt
viele
hast.
der Erkenntnisse haben wir aus der Tierforschung. Und was ich da interessant finde, wenn man sich Nagetiere anschaut, reduzierte Wurfgröße. Ja, Lithiummangel gleich weniger Nachkommen. Reduziertes Körpergewicht bei Ratten über Generationen, auch interessant. Also hier ein transgenerationaler Effekt. Ja, das mit zunehmender oder mit zunehmenden Generationen, das Körpergewicht dort reduziert, was bei Ratten dann dazu führt, dass eben die Langlebigkeit weiter eingeschränkt wird. Milchproduktion beeinträchtigt bei Säugetieren. Bei Ziegen Reproduktionsstörungen. Bei Ziegen hat man ermittelt 14-mal höhere Abortrate bei Lithiummangel. Echt interessant. Wir haben schon mal über einen Forscher gesprochen, der heute in der Charité arbeitet, der das Thema Hormesis groß gemacht hat. Und dieser Michael Risto, Professor Michael Risto, der war auch an einer Studie beteiligt mit echten Menschen. Japanische Studie, da hat man in 18 Gemeinden eines Bundeslandes, das nennt man ja in Japan Präfektur, glaube ich. Und da hat man sich die Trinkwasserkonzentrationen angeguckt und hat dann gesehen, dass umso höher die Lithiummengen im Trinkwasser, umso geringer die Gesamtmortalität. Also das, was du gerade gesagt hast zum Thema Langlebigkeit, wurde hier eindeutig gezeigt als Korrelationsstudie. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie viel Forschung es eigentlich darüber gibt, die alle darauf einzahlen, dass diese Substanz ziemlich sicher essentiell ist.
Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ich bin auch der Überzeugung, dass es so ist. Also vor allen Dingen, wenn man das Buch liest und wenn man sich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Lass uns mal drauf gucken. Der ein oder andere Hörer oder Hörerin von uns, der fragt sich jetzt vielleicht, ja, wie viel brauche ich denn? Wo kriege ich es her? Wo ist es drin? So, und wie viel brauche ich eigentlich täglich? Bei Vitamin D weiß man das ziemlich genau, wie viel man nehmen sollte. Omega-3, gibt es Empfehlungen für. Wie sieht es denn bei Lithium aus?
Naja, offizielle Empfehlungen gibt es ja nicht. Es gibt auch keine offiziellen Optimalbereiche jetzt für den Menschen. Die kann man sich herleiten. Das hat Michael ja auch in diesem Buch gemacht. Aber es gibt es eben nicht als offizielle Empfehlung. Vielleicht mal die Frage zu beantworten: erstmal, wo kommt es denn eigentlich her? Da finde ich ganz interessant, dass der Lithiumgehalt in Vulkangestein viel höher ist. Das heißt, wenn man jetzt Kartoffeln aus Teneriffa vergleicht mit Kartoffeln aus Italien. Und das ist echt immens, ja. Kartoffeln aus den Kanarischen Inseln enthalten pro Kilogramm 1 Milligramm Lithium. In Italien 0,008 Milligramm. Also wahnsinniger Unterschied. Hört sich jetzt nicht so groß an, aber ist ein Spurenelement. Vielleicht, wenn wir jetzt nach Sizilien gehen, uns den Ätna oder da das Gebiet um den Ätna anschauen, dann wird das vielleicht ein bisschen anders sein. Aber hier hat man Dinge dann verglichen. Oder Tomaten auch von den Kanarischen Inseln, 1 Kilogramm Tomaten, 3 Milligramm, Kilogramm aus Italien, 0,002 Milligramm. Also so gut wie nicht vorhanden. Michael schreibt in dem Buch auch, der Jahresweltbedarf an Lithium liegt bei 2880 Tonnen. Das würde etwa 96.000 E-Autos entsprechen. Ja, und er hat auch berichtet von einer rumänischen Studie, das muss ich hier noch erwähnen, die eindeutig zu dem Ergebnis kam, dass der Verzehr von Obst, Gemüse, Eiern, also wenn man sich hier halbwegs gesund ernährt, überhaupt nicht annähernd die Menge an Lithium aufnimmt, die man wahrscheinlich braucht. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, was braucht man denn eigentlich? Lithium kennt man vielleicht bei bestimmten Erkrankungen, neuropsychiatrischen Erkrankungen, bipolare Störung. Nur mal als Vergleich, was gibt man Menschen mit einer bipolaren Störung als Medikament? 600 bis 900 Milligramm. Und was braucht der Mensch? Wahrscheinlich zwischen 1 bis 5 Milligramm. Und wenn man es optimal machen will, so wie wir das bei Vitamin D im Laufe der Zeit dann auch immer mehr gesehen haben, dass es eben nicht nur 20 Nanogramm oder über 20 Nanogramm sein sollte, sondern besser 50, vielleicht 60 Nanogramm. So liegt wahrscheinlich der optimale Bereich so zwischen 5 bis 20 Milligramm pro Tag. Da braucht es sicherlich auch noch einiges an Studien, die das verifizieren. Aber da sprechen wir von Niedrigdosis. Nicht von Höchstdosis, sondern von Niedrigdosis. Das würde dann, wenn man es auf Lithium-Orotat umrechnet, würden wir bei etwa 128 bis 514 Milligramm Lithium Monohydrat oder Orotat, Monohydrat landen. Und ziemlich sicher würden wir damit, wenn wir das täglich aufnehmen würden, diesen NOEL, diesen No Observed Adverse Effect Level, das ist also die Grenze, wo noch nie eine toxische Störung, Symptom oder was auch immer ermittelt wurde, würden wir nie hinkommen. Nur mal als Vergleich. In Deutschland nehmen wir etwa 100 Mikrogramm Lithium auf, nicht Milligramm, sondern Mikrogramm. 100 Mikrogramm im Verhältnis zu 1 Milligramm, was wahrscheinlich, da fängt wahrscheinlich die optimale Zone an. Und die Finnen, habe ich nachgelesen, die Finnen nehmen nur 35 Mikrogramm auf. So, vermutlich ist diese hohe Inzidenz von neuropsychiatrischen Erkrankungen in Skandinavien nicht nur ein Vitamin D-Thema.
Ja, so ist es. Im Buch ist es natürlich alles noch viel genauer beschrieben, wenn ihr euch da mal reinlesen wollt, auch warum Orotat die bessere Lithiumquelle ist, weil es einfach vom Salz her vom Körper besser aufgenommen wird und. Das ist dann von Michael noch genau beschrieben. Und jetzt gehen wir mal weiter, weil ich glaube, jetzt kommt ein Lieblingskapitel vom Jens, die Psychoneuroimmunologie. Da spricht auch der Michael Nels von und sagt, dass Lithium als Bindeglied zwischen Körper, Geist und Seele. Und du hast es schon eben erwähnt, Jens, viele, viele Krankheiten, die der Michael da auch erwähnt. Lithium hat auch eine präventive Wirkung, gerade auf das mentale Immunsystem, was wir eben angesprochen haben.
Ja, und da habe ich mich ja viele Jahre mit beschäftigt. Ich habe das studiert. Es gibt nicht so sehr viele Menschen in Deutschland, die das studiert haben, dieses Fach. Und ich habe dann auch doziert. Das heißt, ich musste mich viel da auch mit beschäftigen, Vorträge zu halten, etc. Und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingangs sagte, nämlich körperliches Immunsystem, mentales Immunsystem. Ja, wie hängen diese Dinge zusammen? Man kann sehr vereinfacht sagen, dass wenn das körperliche Immunsystem aktiv ist, wenn es muss nicht hochaktiv sein, so wie bei einem grippalen Infekt, aber wenn es zum Beispiel bei einem Sportler eine Erschöpfungssymptomatik macht, weil er eben vielleicht zu viel trainiert hat, dann reagiert auch das mentale Immunsystem. Ja, wenn also das körperliche Immunsystem hochfährt, fährt sozusagen das mentale Immunsystem runter. Und dann entsteht etwas, was man in der Fachsprache Sickness Behavior nennt. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen krank. Nicht so richtig. Ja, es ist also nicht so wirklich ein viraler Infekt, so wo man echt total matt ist und im Bett liegt und alles ausschwitzt, sondern das ist eher so ein latenter Zustand, der eben mit der Aktivierung dieses körperlichen Immunsystems zu tun haben kann. Und das passiert natürlich durch verschiedenste Einflüsse, denn dieses Sickness Behavior wird ausgelöst durch Entzündungsprozesse, durch Zytokine. Zytokine sind Botenstoffe, Botenstoffe des Immunsystems. Kann man vielleicht damit vergleichen, dass wenn jetzt hier in Köln ein Fußballspiel stattfindet, da kommt jetzt, keine Ahnung, Regensburg. Dann haben wir da ein bisschen Polizei ums Müngersdorfer Stadion herum. Aber wenn jetzt der direkte Konkurrent kommt, wenn jetzt zum Beispiel Mönchengladbach kommt oder, ne, oder Leverkusen oder irgendwas, was so ein Lokalderby ausmacht, dann haben wir dort nicht 10 Polizisten, sondern dann haben wir da eine Hundertschaft oder wie viele auch immer. Und so funktioniert das Immunsystem auch. Wenn es mehr Bedrohung gibt, ja, dann werden mehr Zytokine ausgeschüttet und dann werden mehr Immunzellen sozusagen angelockt, dahin zu kommen, wo möglicherweise Reparaturbedarf ist. Also wenn jetzt, ne, Leverkusen gegen Köln spielt und es gibt ein paar Hooligans, die sich da vor dem Stadion kloppen, darauf ist die Polizei vorbereitet. Entsprechend werden mehr Beamte dorthin geschickt und so werden auch mehr Immunzellen aktiviert. Und diese Aktivierung der Immunzellen kann dadurch induziert sein, dass mehr sogenannte PAMs und DAMs entstehen. Auch das ist in dem Buch ein bisschen beschrieben. Das habe ich früher in der Psychoneuroimmunologie auch alles schon gelernt. PAMs sind Pathogen-Associated Molecular Patterns. Was sind das? Das sind Pathogene. Das sind Parasiten, das sind Viren, das sind Bakterien, Das können aber auch körpereigene Abbaustoffe sein, die auch entgiftet werden müssen. Auch die versteht man oder ja, die werden auch als PAMs bezeichnet. Und dann gibt es auf der anderen Seite die sogenannten DAMs. Das sind Danger Associated Molecular Patterns. Und da können natürlich auch psychische Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Psychischer Stress, psychologischer Stress, psychoemotionaler Stress. Im Büro, im Privatleben, Zeitdruck, was auch immer da eine Rolle spielt, könnten wir auch nochmal eine ganz eigene Folge draus machen, ne, zahlt letztendlich übersetzt in den Körper auf das gleiche System ein, nämlich es werden PAMs und DAMs aktiviert, die wiederum aktivieren das Immunsystem, nämlich bestimmte Immunzellen. Und die Immunzellen, die haben einen Rezeptor. Und dieser Rezeptor, der heißt der TLR4-Rezeptor. Und dieser TLR4-Rezeptor wird durch die PAMs und DAMs aktiviert. Jetzt wird's gruselig. Und wenn dieser TLR4 aktiviert wird, dann wird intrazellulär das GSK3 aktiviert. Und GSK3 wiederum stimuliert NF-kappa-B. Jetzt wird es noch komplizierter. Und Leukofaktor-kappa-B ist sozusagen der Entzündungsschalter in jeder Zelle. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite PAMs und DAMs. Die schalten jetzt die Entzündung in der Zelle an. Die Zelle entzündet sich. Und wenn das im Gehirn passiert, dann geben wir dort zum Beispiel Lithium, um die Entzündung einzudämmen. Ja, da natürlich in hoher Dosierung. Und in gewisser Weise funktioniert das ja auch, in Anführungsstrichen, allerdings mit natürlich sehr hohen Nebenwirkungen, weil das Gesetz des Maximums hier verletzt wird. Denn die Dosierungen sind so hoch, dass wir weit über das Maximum, das Tolerierbare, das Optimum hinausgehen, während das niedrig dosierte Lithium so eine Art Bremswirkung auf dieses GSK3 hat. Ja, es hemmt das nicht total, sondern es bremst das ein Stück weit auf, sodass eben dieser Waldbrand ein bisschen runtergehen kann und diese Immunreaktion jetzt nicht überschwellig einen Waldbrand auslöst, mehr Zytokine dabei entstehen. Und dann sind wir bei einem Prozess, den auch Michael Nils in dem Buch sehr intensiv beschreibt, das ist Neuroinflammation. Also Inflammation des Nervensystems, dazu gehört das Gehirn und das zentrale Nervensystem. ZNS besteht aus Gehirn und den ganzen entsprechenden Nervengeweben. Also Vagusnerv, Sympathikus, Parasympathikus, all das, was da entsprechende Rolle spielt. Und durch diese Neuroinflammation kommt das Ganze in einen Teufelskreis und am Ende ist die Neuroinflammation dafür verantwortlich, dass wir neuropsychiatrische Symptome wahrnehmen, wie zum Beispiel erhöhte Schmerzempfindlichkeit oder Angstsyndrome, die dabei entstehen können, oder Migräne, hat er hier auch erwähnt, auch interessant, ne? Lithium, Migräne und Depression. Ja? Und ich habe damals, letzter Satz, ich habe damals, als ich in der Psychoneuroimmunologie studiert habe in Spanien, im Hörsaal gesessen, werde ich nie vergessen, wie ein amerikanischer Depressionsforscher uns erklärt hat, dass eine Depression in der Hauptsache mal eine Entzündung ist. Sehr spannend.
Super spannend. Ja, am Ende ist es noch ein bisschen kompliziert geworden oder komplex geworden. Das hat der Michael ja auch in seinem Buch, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, auch gesagt, dass es ein bisschen komplex wird, weil es halt auch ein komplexes Thema wird. Jens, danke dir dafür, dass du das auch nochmal am Ende nochmal so dargestellt hast. Hier an dieser Stelle machen wir mal einen Cut und gehen in der nächsten Folge da weiter. Bevor wir aber den Cut machen, um das jetzt ein bisschen auszugleichen, die Komplexität, die du gerade erwähnt hast, würde ich gerne so zum Abschluss, weil es ja auch sich ein bisschen wie so ein Faden durch das Buch von Michael zieht, dass er auch sagt, ja, beschäftigt euch mit den Themen. Also nehmt es alles nicht so hin, beschäftigt euch mit den Themen. Und ganz am Anfang, damit sind wir gestartet, dieses Buch von Mahatma Gandhi. Und da ist noch ein schönes Zitat mit drin. Und das passt, glaube ich, auch auf unsere heutige Zeit, obwohl es von 1921 ist. Nichts ist so eng mit uns verbunden wie unser Körper. aber es gibt auch nichts, worüber wir so wenig wissen oder was uns so gleichgültig ist. Es ist die Pflicht eines jeden von uns, diese Gleichgültigkeit zu überwinden. Ich finde, das passt einfach in unsere Zeit und jetzt auch speziell zu diesem Buch und sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. An dieser Stelle, Jens, vielen, vielen Dank für die ganzen ausführlichen Besprechungen, die du uns hier geliefert hast. Super interessant, super spannend und es liest sich wirklich wie ein Krimi, wie du am Anfang gesagt hast. Und wir sind aber noch nicht am Ende, denn der Krimi geht noch weiter. Du hast es erwähnt und ganz am Ende schauen wir einfach mal, warum eigentlich Lithium in dem einen oder anderen Land zugelassen ist und hier in Europa nicht. Also bleibt gespannt. Wir werden uns damit weiter beschäftigen und in der nächsten Episode geht's weiter. Jens, an dieser Stelle vielen Dank nochmal. Danke an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Gerne dürft ihr uns weiterempfehlen und vor allen Dingen bleibt uns gewogen und wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.